Hören, denke ich. Liebe Lobpreiser, vielen Dank für diese vielen Wahrheiten, die wir jetzt gesungen haben. Das können wir für die Predigt gebrauchen. Ich muss nichts fürchten, wenn der König der Könige nah bei uns, nah bei mir ist, nah bei uns ist. Und die Fülle Jesu, das passt auch dazu. Wir schöpfen daraus. Ich habe ein Thema mitgebracht, über das jeder mit Sicherheit schon mehrmals eine Predigt gehört hat. Tut mir leid. Aber mich hat es immer wieder beschäftigt und alle Erklärungen haben auch immer wieder Fragen in mir aufgeworfen. Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht. Und dann habe ich auch noch in einem Buch was darüber gelesen, was ich sehr interessant fand. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, gibt's halt mal wieder eine Predigt dazu. Vor gut 35 Jahren haben Christian und ich hier in der evangelischen Kirche mit eine Hauskreisfreizeit verantwortet. Und ich habe dafür die Einladung gestaltet und habe das noch gefunden. Anja, könntest du das erste Bild meiner Präsentation mal schicken? Wir nannten das dann auch Rüstzeit, so wie man es früher ja auch im christlichen Kontext gesagt hat, Rüstzeit zum Zurüsten. Also, wir rüsten sie aus nach Epheser 6 und wir garantieren ihnen, damit können sie sofort in den Kampf ziehen. Gut, gucken wir mal, ob das so ist. Wir gucken uns die Waffenrüstung an, ja. Ich hoffe, ich habe ein paar neue Gedanken gefunden. Der Epheserbrief ist ja nicht sehr lang. Die 6 Kapitel, die kann man ja gut mal so in einem durchlesen. Und ich finde ihn sehr gehaltvoll und auch dicht eben an Wahrheiten. Und ich hatte dann den Eindruck, dass vieles dann auch wiederum ein Stück weit sich in der Waffenrüstung zum Schluss widerspiegelt. Daher surfe ich jetzt mal ganz zügig über die ersten 5 Kapitel drüber. Ich erwähne aber nur einen Bruchteil all dieser Wahrheiten, die da drin stehen. Als erstes habe ich mir gedacht, Paulus erinnert die Epheser und damit auch uns an viele Dinge, die Gott für uns gemacht hat. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind auserwählt, wir sind vorherbestimmt nach seinem Willen. Wir haben Erlösung, wir haben Vergebung. Wir sind geschaffen zu guten Werken durch Jesus. Wir sind zusammengefügt zu einem Tempel. Wir sind Miterben und Teilhaber an den Verheißungen. Und wir sind Kinder des Lichts. Und eins, was dann auch später noch in der Waffenrüstung vorkommt, das habe ich jetzt nicht hier hingeschrieben, sonst wäre das zu voll gewesen. Da steht, durch die Gemeinde soll den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werden. Also kommen wir wieder drauf zurück. Das nächste, was er macht, er ermahnt sie auch und damit uns. Wir sollten ordentlich leben. Der alte Mensch ist abgelegt und der neue ist angezogen. Wir sind Nachahmer Gottes. Wir wandeln als Weise oder sollten es zumindest. Und wir sollten nichts gemeinsam haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wir sollen sie bloßstellen. Das kommt auch wieder zum Schluss vor in der Waffenrüstung. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist am Epheser, er betet zweimal für die Epheser und das beziehe ich jetzt einfach auch auf uns. Dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen. Dass Gott uns die Augen und die Augen unseres Herzens erleuchtet. Dass wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen. Und dass wir die Kraft, seine Kraft erkennen in der Macht seiner Stärke. Das ist so ein Triple, Kraft, Macht, Stärke und das begegnet uns auch wieder in der Waffenrüstung. Dass wir gestärkt sind am inneren Menschen, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, das heißt, wir haben einen festen Stand, das kommt auch wieder. Dass wir die Breite, Höhe, Tiefe und Länge erfassen und dass wir irgendwie die nicht erkennbare Liebe Jesu irgendwie erkennen, dass wir dafür Erkenntnis bekommen. Das sind alles Wahrheiten, die wir verinnerlichen sollten und nach denen wir leben sollten. Okay, also jetzt sind wir hier so gesurft mal schnell. Jetzt halten wir ein in Kapitel 6 ab Vers 10. Da sagt Paulus ganz am Anfang, schließlich. Also er kommt zum Ende seines Briefes und zumindest in meiner Elberfelder steht schließlich. Also, und jetzt zum Schluss noch ein letztes Wort. Zuletzt, also so ein bisschen Achtung. Man setzt ja an den Schluss meistens das, was einem das Wichtigste erscheint. Und dann begründet Paulus eigentlich erstmal, warum man so eine Rüstung braucht. Und er sagt schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da kommt, begegnet uns wieder dieses Kraft, Macht, Stärke, Triple. Ich sag's immer Triple, ich finde das so genial, dieses Kraft, Macht, Stärke, da steckt irgendwie so viel drinnen. Genau, das kommt nämlich im Kapitel 1 vor, in der Vers 19, da steht, damit ihr erkennt, dann wird was eingefügt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dieses werdet stark hier oben, jetzt muss ich gerade gucken, hier ist es, da, dieses werdet stark ist nichts anderes als diese Kraft, wenn man sich das griechische Wort anguckt. Das heißt, werdet stark sollte eigentlich heißen, werdet inwendig voller Kraft oder nehmt an Kraft zu. Denn da steht en dynamo, der Dynamo. Ja, wobei Nobel sich hier bedient hat und wir bedienen uns nicht am Dynamit. Das Dynamit hat eine innewohnende Kraft und das fand dann Nobel so interessant, dass er eben diesen Namen genommen hat. Also das Dynamis war zuerst da und dann kam der Sprengstoff. Aber es ist interessant, das ist eine christliche Wortschöpfung, dieses En-Dynamo gibt es sonst im Griechischen nicht. Das finden wir nur in der Bibel. Also da hat sich der Paulus da scheinbar kreiert oder die christlichen Schreiber. Also da steckt das Dynamis drinnen und das ist eben die Fähigkeit und die Möglichkeit des Könnens. Es ist die Kraft, die ausgeübt werden kann. Also wir werden inwendig im Herrn oder durch den Herrn voller Kraft. Also das ist das Erste, die Kraft. Dann begegnet uns hier die Macht. Das ist sowas wie eine Herrschaft, eine Autorität. Die Regierung hat Macht, obwohl sie jetzt nicht mit dem Schwert daherkommt. Ja, momentan vielleicht nicht, aber normalerweise ist da eine Herrschaft, eine Autorität da. Das ist diese Macht, das ist das Kratos, das kennen wir, Demokratie oder der Autokrat. Und das Dritte da in dem Triple ist die Stärke und damit ist im Griechischen dann körperliche Kraft gemeint, die vorhanden ist und auch ausgeübt wird. Also, und Paulus sagt, wir sollen uns jetzt sozusagen diese drei Sachen wie so ein Powerdrink in uns aufnehmen. Also wir sollen uns aktiv um diese Kraft, Macht, Stärke bemühen und sie uns irgendwie aneignen. Denn wir brauchen sie. Vers 11 ist dann, und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also wir sollen uns eben einen Schutz, eine Waffenrüstung von Gott anziehen. Und diese Listen, das ist auch ein witziges griechisches Wort, da haben wir gedacht, wow, cool. Da steht Methodeia, das ist die Methode, das Vollziehen eines geordneten oder gekonnten Ablaufs bei einer Behandlung. Also ich wende eine Heilungsmethode an, weil ich weiß, der Ablauf ist sinnvoll, deswegen mache ich es. Also der Feind hat eine ausgeklügelte Methode, wie er uns drankriegt, uns betrübt und vom Glauben abbringen kann oder versucht. Das fand ich cool. Also ja, und auch erschreckend. Also der kämpft nicht einfach drauf los. Der hat eine Methode, um uns das Bein zu stellen. Und ich glaube, dass wir ihn und seine Helfer da gerne unterschätzen, weil wir ihn ja in der Regel nicht sehen oder hören. Wir sollen ihn natürlich auch nicht überschätzen, denn er ist besiegt. Das dürfen wir wissen. Auf dieser Wahrheit dürfen wir auch stehen. Aber haben wir Methoden, um dem Feind zu begegnen? Gott schenkt uns, denke ich, Methoden. Also wir sollen die Methoden des Teufels, dürfen wir dagegen dürfen wir bestehen. Der nächste Vers. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist mir jetzt auch nochmal bei der Vorbereitung irgendwie so bewusst geworden. Irgendwie überlesen wir das immer. Und meist kämpfen wir gegen die Menschen statt gegen den Feind. Seien es die Gemeinden gegeneinander oder wie auch immer. Die Menschen sind nicht unsere Feinde. Der Feind ist unser Feind. Und eben, unser Kampf ist dann eben gegen diese Gewalten und Mächte. Das sind tatsächlich andere Worte als vor uns bei Kraft, Macht und Stärke. Das eine, die Gewalten, die symbolisieren wieder sowas wie eine Herrschaft, ein Fürstentum. Also der Feind hat da irgendwie Gewalt, eine Herrschaft, ein Fürstentum. Und die Mächte sind dann sowas wie die ausführenden Mächte, die dann eben die uns angreifen. Das ist immer schwierig zu über. Ich finde das immer schwierig, wie nehme ich das jetzt, die Gewalten und die Mächte? Also es gibt was, was uns angreift und was Autorität dann auch hat. Und die Weltbeherrscher, das fand ich jetzt eben erstaunlich, dass da eben die Mehrzahl steht. Im Griechischen steht da eigentlich nur, glaube ich, die Einzahl, das ist der Kosmokrator. Da begegnet uns wieder das Kratos, die Macht. Also die irgendwie diese Welt beherrschen, der Feind. Und dann gibt's noch geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Oder eigentlich böse Geister der Himmelswelt. Und Bosheit ist dann schon so ein spezielles Wort. Das ist so eine Bosheit, die nach außen tritt und Freude hat, anderen Böses zuzufügen. Und jetzt schließt er damit dann mit Vers 13 und genau deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, also an dem Tag, an dem euch Böses zugefügt wird, widerstehen könnt oder euch widersetzen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, also wenn ihr es bezwungen habt, bewältigt habt, wenn ihr es besiegt habt, dass ihr dann stehen bleiben könnt, nach dem Sieg das Feld behalten könnt, weil wir fähig sind durch diese innewohnende Kraft, durch diese Dynamis, denn in diesem Könnt hier unten ganz zum Schluss steckt nämlich witzigerweise wieder die Dynamis drinnen. Also wir können durch die innewohnende Kraft von Gott eben alles ausrichten und dann stehen bleiben können. Oder, so wie in Kapitel 3 wir lesen, wir sind in Liebe gegründet. Wir haben ein gutes Fundament auf Jesus. Oder wir sind verwurzelt wie ein Baum in die Erde und stehen sicher. Damit wäre jetzt das Warum geklärt. Also eindrücklich, gegen was wir kämpfen sollen. Aber wir kämpfen ja nicht in unserer Kraft. Wir sollen uns die Kraft, Macht, Stärke und die Weisheit bei Gott holen. Warum nimmt jetzt Paulus diesen Begriff der Waffenrüstung oder dieses Bild? Also klar, Paulus lebte damals im Römischen Reich. Er hatte die römischen Soldaten vor Augen als Bild. Aber er wird sich als gut ausgebildeter und ehemaliger Pharisäer mit Sicherheit an Jesaja 59 erinnert haben. Und das werden die Juden wahrscheinlich auch gemacht haben. In diesem Kapitel geht es darum, da geht es um Gerechtigkeit, um Wahrheit und Frieden. Und da Israel all das nicht hat, zieht Gott seine Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm der Rettung auf sein Haupt. Und er zieht Rachegewänder an als Kleidung und hüllt sich in Eifer wie in einen Mantel. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass Gott sich jetzt nicht schützen muss. Also er ist die Gerechtigkeit. Er muss nicht jetzt wirklich einen Schutz anziehen, sondern ich finde, dass das es verdeutlicht seinen Charakter oder die Eigenschaften seines Charakters. Er hat Gerechtigkeit und deswegen darf er ihn anziehen wie einen Brustpanzer. Und er ist die Rettung und er setzt sozusagen die Rettung als Helm auf. Und im 1. Thessalonicher 5,8 schreibt der Paulus auch nochmal, da nimmt er auch nochmal Bezug, aber da ist dann komischerweise der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und nicht der Gerechtigkeit. Und der Helm der Hoffnung des Heils, das finden wir auch in der Waffenrüstung. Und heute Morgen, das fand ich so witzig, ist die Losung aus dem Alten Testament von heute, ist Jesaja 61, da steht, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, also nicht den Helm, sondern die Kleider des Heils, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, also nicht mit dem Brustpanzer, sondern mit einem Mantel. Also, jetzt ist die Frage, also ziehen wir jetzt mal so schnell simsalabim, die Waffenrüstung an, so wie der Superman in Gefahr, verwandelt er sich, hat dann seinen Anzug an und dann ist er unschlagbar und besiegt den Feind. Das kommt mir so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kommt mir so ein bisschen wie ein magischer Spruch vor. Ich glaube nicht, dass die Waffenrüstung nur allein so funktioniert. Ich finde, dass Paulus hier ein Bild liefert oder ein Gleichnis, sowas wie einen Lebensstil. Es ist eine Haltung, wie wir als Christen erfolgreich leben können. Okay, und deswegen gucken wir uns das jetzt mal noch an. Also, wir sollen unsere Lenden umgürten mit Wahrheit. Also dieser Gürtel bändigte damals, wir gehen schon immer mal wieder zum römischen Soldaten, der bändigte das Untergewand, was normalerweise bis zur Wade ging. Das zog man dann hoch, damit man kämpfen kann, damit das jetzt nicht hindert, wurde das mit dem Gürtel hochgezogen und festgebunden sozusagen. Was ich bisher nicht wusste, was mir jetzt das Internet gesagt hat, wenn es denn stimmt, aber es gab mehrere Seiten dazu. Dieser Gürtel war sozusagen der Ausweis eines römischen Soldaten. Wenn er ohne Rüstung unterwegs war, nur in seiner Tunika und Mantel und seinen Sandalen, dann wusste jeder, da kommt ein Soldat. Und der Verlust dieses Gürtels stellte für den Soldaten echt eine militärische Entehrung dar. Bei Dienstvergehen wurde dieser Gürtel tatsächlich einbehalten und bei unehrenhafter Entlassung aus dem Militärdienst wurde der Gürtel sogar komplett konfisziert. Also es ist sowas wie ein Ausweis auch. Wir dürfen das jetzt vielleicht auch so als Ausweis nehmen. Wir sind mit Wahrheit gegürtet. Tja, was ist jetzt wieder Wahrheit? Wir haben einerseits die weltliche Wahrheit. In einem Prozess versucht man, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Naturwissenschaft unterscheidet zwischen wahr und falsch oder versucht, Wahres rauszufinden. Wir haben auch im Kapitel 4 im Epheser die Lüge ablegen und die Wahrheit reden. Also sprich eine gewisse Rechtschaffenheit, ehrlich zu sein, vertrauenswürdig zu sein. Und doch finde ich, dass Wahrheit nochmal irgendwie ganz viel, viel tiefer geht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder er sagt, er spricht vom Geist der Wahrheit. Oder er sagt, sie beten an in Geist und Wahrheit. Und später betet er auch, glaube in Johannes 17 eben, Vater, dein Wort ist Wahrheit. Es kommt 108 Mal vor im Neuen Testament. Es wäre jetzt interessant, mal alle Stellen mit dieser Wahrheit anzugucken. Ich finde, die Wahrheit ist eine Person, eben Gott. Und nicht nur das Ergebnis eines Prüfverfahrens. Gott ist die wahre Wahrheit. Und wir finden die Wahrheit dann letzten Endes nur in ihm. Paulus skizziert eben Glaubenswahrheiten in dem Epheserbrief. Also wir sind auserwählt, wir sind Erben, das, was ich vorhin so aufgezählt habe und was wir auch gesungen haben vorhin. Und diese Wahrheiten über ihn und über uns, die halten unser Leben zusammen, damit wir eben kämpfen können. Und die sollten wir uns immer umgegürtet haben, wie einen Ausweis. Wir haben Gott um unsere Lenden gegürtet. Und dann gibt's den Brustpanzer der Gerechtigkeit im Vers 14 im zweiten Teil. Dieser Brustpanzer war ein Kettenhemd aus einzelnen Ösen oder übereinander befestigte Bleche. Die schützten den Oberkörper vorne und hinten, also sozusagen die Organe. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Gottes Gerechtigkeit schützt unser Inneres oder vielleicht auch unsere Identität, unsere Seele. Wir können Gott gegenüber ja nicht selber gerecht werden, sondern wir sind durch Jesu Tod und Blut gerecht gemacht. Und wir dürfen durch den zerrissenen Vorhang ins Allerheiligste. Wir dürfen in den Thronsaal. Wir haben freimütigen Zugang zum Thron der Gnade. Und ich finde, dass dieses Wissen um unsere unverdiente, verliehene Gerechtigkeit, das wird uns bei Angriffen vom Feind dann eben zum Schutz. Wenn ich weiß, wer ich bin in ihm. Und es erinnert uns auch daran, wiederum, dass wir auch weltliche Gerechtigkeit leben sollen. Dass wir gerecht in unserem Leben auch handeln. Aber das Wissen um Gottes Gerechtigkeit ist dann mein Schutz im Kampf, der ja sowieso nicht bildlich mit Schwert und Brustpanzer und so weiter ausgeführt wird. Das ist ja etwas, was wir uns vorstellen. Das ist ja irgendwie eine andere Dimension, wo dieser Kampf stattfindet. Genau. Okay, dann das Nächste ist, wir sollen an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens beschut sein. Fand ich da jetzt auch nochmal witzig, es war mir vorher nie aufgefallen. Also der Soldat verkündigt das Evangelium des Friedens, ist irgendwie so witzig. Also Paulus nimmt die Waffenrüstung und bezieht sich dann auf das Evangelium des Friedens, so ein bisschen komisch, aber ist halt so. Also wir haben etwas weiter zu sagen, was Frieden bringt, was Versöhnung bringt. Diese Schuhe der römischen Soldaten waren damals aus Leder geschnitten, meistens in einem Ding und wurden oben zusammengebunden. Die hatten ungefähr so eine 8 mm dicke Ledersohle und wurden unten dann noch mit Nägeln bestückt. Also unten an der Sohle gab es dann noch Nägel rein. Also die Spitzen wurden dann irgendwie umgeknickt. Es war nicht fakirmäßig. Also die waren gut für einen guten Stand im Kampf, dass man stehen konnte. Und gleichzeitig waren es aber eben auch Marschschuhe. Also die Soldaten haben ja oft weite Wege zurückgelegt und sie bekamen tatsächlich Ersatznägel irgendwie in ihrem Marschgepäck. Also sollte da unten an der Sohle mal irgendwie was verloren gegangen sein, dann konnten sie sich da auch Ersatznägel reinklopfen wieder, um diese Schuhe in Stand zu halten. Stehen bleiben, festen Stand, gegründet und verwurzelt im Kapitel 3, in Gott und im Glauben. Und wenn ich mir sozusagen mal jetzt die Waffenrüstung so irgendwie anziehe oder bewusst mache, dann ist immer genau das der Teil, wo ich immer am meisten überlege, okay, also gut marschieren, wie dick ist meine Sohle? Wie dick ist meine Bereitschaft, für das Evangelium zu gehen, fürs Reich Gottes? Und wie unbequem darf der Untergrund sein, über den ich gehe oder auf dem wir stehen? Ich denke, das ist immer wieder Anfrage in der Waffenrüstung und wir haben eine Entscheidung zu fällen. Sind wir bereit dafür zu laufen? Das Nächste, was Paulus sagt, wir sollen den Schild des Glaubens ergreifen, damit wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Dieser Schild, der wurde mit der linken Hand gehalten. Da gab es hinten eine Schlaufe und vorne dann noch so einen Griff. Und das Ding war schon relativ schwer. Das war irgendwie aus Leder und Holz gemacht. Manchmal dann noch irgendwelche kleinen Metallbeschläge. Aber es durfte ja auch nicht zu schwer sein. Und es gab verschiedene Formen. Was er da vor Augen hatte, weiß ich nicht. Aber ich habe schon mal gehört, in christlichen Auslegungen, dass man den Schild dann in Wasser eingeweicht hat, damit er schön nass ist, damit er die feurigen Pfeile löschen kann. Und ich habe mir da schon immer gedacht, ich möchte kein Lederschild tragen, der in Wasser eingeweicht ist, weil der urschwer ist. Und auch jetzt hier auf den Seiten, die ich da gelesen habe, stand extra dort, diese Schilde sind wasserempfindlich. Die wurden außerhalb des Kampfes mit Leder irgendwie extra geschützt, damit sie nicht nass werden. Also diese Auslegung erscheint mir nicht sinnig, dass man die in Wasser eingeweicht hat. Also, denn das Problem war offensichtlich auch, dass die Pfeile, die gebrannt haben, nicht mit Wasser zu löschen waren, die man damals als Brandpfeile benutzt hat, sondern man hat die irgendwie präpariert mit Pech und was weiß ich, damit die noch schön weiterbrennen. Also man musste sie eigentlich ersticken. Wie das jetzt mit dem Schild des Glaubens funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Oder wie das dann die Römer gemacht haben. Das bleibt für mich jetzt einfach offen. Wir können es natürlich übertragen. Wir können und sollen unser Glauben, unser Vertrauen eben auf Gott wie einen Schutzschild vor uns hertragen. Und der Feind feuert auf uns Zweifel und Irritationen und Umstände. Und es trifft uns. Und er versucht uns sozusagen nicht nur zu treffen, sondern er will verursachen, dass das Ding sich dann auch noch ausbreitet irgendwie, so wie ein Feuer sich ausbreitet. Und wir dürfen mit unserem Glauben das dann eben löschen oder ersticken. Und übrigens haben wir hier wieder das Könnt am Ende. Da steckt wieder dieses Dynamis drinnen. Mit Gottes inwendiger Kraft sind wir fähig, das zu löschen. Gut, dann gibt's jetzt noch was für unsere Schaltzentrale da oben, den Helm des Heils. Und er war innen dann auch gepolstert, sonst wäre es ein bisschen unangenehm gewesen. Also das Heils könnte man auch übersetzen, das ist der Helm der Rettung. Finde ich irgendwie, damit kann ich irgendwie besser was anfangen als Heil. Aber ein heilbringender Helm, ein rettender. Also sind wir uns in unserer Birne bewusst, unserer Rettung, unserer Erlösung, und dass wir damit dann geschützt mit diesem Wissen Gott dem Feind gegenübertreten können. Die Rettung, die Erlösung darf unsere Gedanken durchdringen. Und gleichzeitig können wir auch unsere Gedanken unter Gottes Gehorsam stellen, dass er sie durchdringt. Ja, und das Letzte ist dann noch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es gab da auch verschiedene Ausführungen von Schwertern. Es war praktisch Verteidigungs- und Angriffswaffe zugleich. Es war gehärtet und es war geschärft. Und das Geistes, Schwert des Geistes, da steht natürlich Pneuma. Das ist ja in der Regel ist damit Gottes Geist gemeint. Und er wird hier eben mit dem Wort Gottes gleichgesetzt. Das heißt, wenn wir Gottes Geist haben und im Wort Gottes zu Hause sind und vielleicht auch durch Gottes Geist auch Worte Gottes hören, dann ist das wie eine gehärtete, scharfe Verteidigungs- und Angriffswaffe. Das können wir sehen bei Jesu Versuchung in der Wüste, wo der Teufel ihn versucht und ihm eben begegnet. Und was macht Jesus? Er antwortet mit dem Wort Gottes. Und in der Offenbarung, das ist mir eben auch noch eingefallen, in der Offenbarung wird Jesus beschrieben im Kapitel 1, dass aus seinem Mund kam ein zweischneidiges Schwert. Also das, was er spricht, ist wie ein zweischneidiges Schwert. Das können wir zur Unterscheidung benutzen. Und das können wir benutzen. Es ist gut, wenn wir Gottes Wort kennen, immer mehr kennenlernen. Vielleicht auch tatsächlich zum Teil auswendig lernen. Wobei ich mir da immer schwer tue. Aber ich merke, dass Gott mich dann auch immer wieder erinnert an irgendwelche Teile, wenn es dann drauf ankommt. Und dass ich dann sagen kann, nee, stopp. Also, es gilt über mir das und nicht das, was du, Feind, mir jetzt gerade einflüstern willst. Also, so wie in dem natürlichen Kampf eine Waffenrüstung sinnvoll ist, so ist im geistlichen Kampf eine geistliche Waffenrüstung nötig, um den Feind siegreich zu überwinden. Für mich ist die Waffenrüstung jetzt einfach eine Erinnerung an all die Dinge, die Jesus für uns durch seinen Tod, sein Blut errungen hat, die wir erkennen können, die wir verinnerlichen sollen oder dürfen, um den eigenen Schweinehund zu überwinden auch. Und dass wir dann in diesem Bewusstsein und der innewohnenden Kraft als geliebte Söhne und Töchter Gottes dann dem Feind gegenübertreten und gewinnen und stehen bleiben können. Amen.